Stell dir mal vor, du stehst an so einem richtig kalten, zugigen Bahnhof und du wartest auf einen extrem wichtigen Zug, also vielleicht für ein Vorstellungsgespräch oder so.
Oh ja, ein absolutes Albtraum-Szenario.
Richtig. Und auf der Anzeigetafel steht erst noch 5 Minuten Verspätung. Aber dann springt es plötzlich um auf unbestimmte Zeit verspätet. Du hängst also völlig in der Luft. Was genau tust du dann, in dieser ungemütlichen Zwischenzeit? Starrst du einfach panisch auf die leeren Gleise, bis dir die Augen brennen?
Wahrscheinlich scrollt man heute eher apathisch durchs Handy, um sich irgendwie zu betäuben, oder?
Genau das. Aber gibt es vielleicht einen Weg, diese aufgeschobene Erfüllung, also diesen schwebenden Zustand, irgendwie sinnvoll zu nutzen? Willkommen zu dieser maßgeschneiderten Tiefenanalyse. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Ja, hallo auch von mir. Dieses Gefühl der strukturellen Ungewissheit, das fühlt sich für uns unglaublich modern an. Wir denken immer, das ist so ein Problem unserer extrem schnelllebigen Zeit.
Ist es aber gar nicht, ne? Wir tauchen heute nämlich in ein echt faszinierendes Material ein. Wir haben hier eine theologische und philosophische Untersuchung zu Matthäus 25 vorliegen.
Ein uralter Text, absolut.
Es geht um zwei der berühmtesten Gleichnisse der Geschichte. Die 10 Jungfrauen und die anvertrauten Talente.
Und unsere Mission für diese gedankliche Expedition heute ist es, herauszufiltern, wie dieses antike Material unsere moderne Sicht auf Ungewissheit und Zukunftsplanung radikal verändern kann.
Und zwar ganz ohne irgendwie dogmatisch zu werden. Der historische Kontext, den unsere Quellen hier aufzeigen, der ist da extrem wichtig.
Okay, hol uns da mal ab. Also, wir müssen uns in die Köpfe der frühen Christen hineinversetzen, die haben wirklich das sofortige, buchstäbliche Ende der Welt erwartet.
Die dachten echt, morgen ist alles vorbei.
Ja, genau. Also direktes Eingreifen Gottes. Die haben teilweise sogar aufgehört zu arbeiten, weil sie dachten, naja, wozu überhaupt noch planen?
Krass. Aber der Zug kam halt einfach nicht.
Richtig. Die Welt drehte sich einfach unbeeindruckt weiter. Und das löste natürlich eine massive kognitive Dissonanz aus.
Klar, wenn man sein ganzes Leben auf dieses eine Event ausrichtet.
Eben. Der Text markiert hier also historisch einen gewaltigen Shift. Weg von dieser Panik, also von wegen das Ende ist nah, hin zu der Frage, wie leben wir eigentlich verantwortungsvoll, während wir warten?
Und das führt uns direkt zum ersten Gleichnis, bevor wir uns ansehen, was wir mit der Zeit tun sollen. Die 10 jungen Frauen, die auf den Bräutigam warten.
Genau, das Setting einer antiken Hochzeitsprozession. Eigentlich ganz simpel.
Also 5 Frauen haben extra Öl dabei und 5 haben nur ihre Lampen, richtig?
Ja, die einen werden als klug bezeichnet, die anderen als töricht. Und dann verspätet sich der Bräutigam extrem.
Und da bin ich in unserer Quelle über ein Detail gestolpert, das wirklich mein ganzes Halbwissen auf den Kopf gestellt hat. Man denkt ja immer, die törichten Frauen haben versagt, weil sie nicht wachsam waren.
Das ist der große Irrtum, ja.
Aber unsere Quellen betonen das ja explizit. Alle 10 schlafen ein.
Alle. Das Schlafen an sich ist also überhaupt nicht das Versagen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Als der Bräutigam dann kommt, wachen alle auf. Aber die 5 ohne extra Öl geraten in Panik, weil ihre Lampen ausgehen.
Genau, und dann wollen sie von den anderen Öl borgen. Aber die sagen einfach nein. Die Tür zum Fest wird geschlossen und die 5 stehen draußen.
Das klingt auf den ersten Blick halt unfassbar unsolidarisch. Aber ich habe mir da einen Alltagsvergleich überlegt.
Lass hören.
Stell dir vor, du lernst für eine richtig wichtige Prüfung. Du kannst dir in der letzten Nacht vielleicht noch ein Buch ausleihen, aber du kannst dir nicht das tiefgreifende Verständnis von jemand anderem in letzter Minute borgen.
Exakt. Bestimmte Reifeprozesse sind schlichtweg nicht delegierbar.
Man kann Charakteraufbau halt nicht kurz vor knapp von jemandem kopieren, so wie eine Hausaufgabe.
Richtig. Es geht hier nicht um kalte Berechnung, sondern unsere Quelle zeigt, dass Vorsorge eine lebenskluge Haltung ist. Wie lebe ich im Hier und Jetzt?
Aber wenn wir jetzt vorbereitet sein sollen, was genau machen wir denn dann in dieser Wartezeit? Das bringt uns ja direkt zum zweiten Gleichnis in der Quelle.
Die anvertrauten Talente. Ein Herr verreist und vertraut seinen Knechten sein riesiges Vermögen an. 5, 2 und 1 Talent.
Da müssen wir kurz festhalten, ein Talent ist in der Antike eine enorme Geldsumme. Das meint jetzt nicht persönliche Begabungen, wie wir das heute oft so moralisieren, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es geht um massives, anvertrautes Gut. Die ersten beiden Knechte verdoppeln dieses Geld durch harte Arbeit.
Und der dritte?
Der Dritte vergräbt sein Talent aus purer Angst vor der Härte seines Herrn. Als der zurückkommt, wird der Knecht hart bestraft und in die Finsternis geworfen.
Warte mal kurz, da muss ich mal provokant einwerfen. Klingt das nicht einfach nach antikem Turbokapitalismus?
Ja, den Gedanken haben viele.
Ich meine, wer Profit macht, wird befördert. Und der vorsichtige Typ, der einfach nichts riskieren will, verliert alles. Dient das nicht einfach nur als Rechtfertigung für Leistungsdruck?
Das Faszinierende daran ist, dass unsere Quelle exakt vor dieser neoliberalen Fehlinterpretation warnt.
Okay, also geht es gar nicht um Profitmaximierung?
Überhaupt nicht. Es geht um Rechenschaft. Der Text kritisiert den dritten Knecht nicht etwa für mangelnden Geschäftssinn, sondern für seine defensive, angstgetriebene Untätigkeit.
Ah, er tut einfach gar nichts.
Genau. Die Quelle spricht hier von der Entprivatisierung menschlicher Existenz. Leben, Zeit und Ressourcen sind kein reiner Privatbesitz, mit dem du machen kannst, was du willst.
Sondern?
Sie sind Gaben, die tätig eingesetzt werden müssen. Untätigkeit ist in dieser Logik niemals moralisch neutral.
Krass. Untätigkeit ist nicht neutral. Das ist wirklich ein harter Satz. Aber diese jahrtausendealten Bilder klingen für uns heute trotzdem echt streng.
Ja, absolut.
Also was bedeutet das alles? Unsere Quelle zeigt ja einen total spannenden Weg auf, wie man das in die säkuläre Welt übersetzen kann. Auch wenn man gar nicht religiös ist.
Richtig, der Text nutzt dafür ein Konzept von Jürgen Habermas, die öffentliche Vernunft.
Und wie funktioniert das genau?
Religiöse Bilder werden quasi in allgemeingültige Begriffe übersetzt. Das Öl der Jungfrauen wird dann zum Beispiel zur institutionellen Verlässlichkeit und zur solidarischen Zukunftsvorsorge.
Okay, das heißt, wir übertragen das auf unsere Gesellschaft.
Exakt. Es ist eine Warnung vor kurzfristigem Denken. Gesellschaften brauchen diese Reserven in Bereichen wie Bildung oder Krisenmanagement und Ökologie.
Das leuchtet ein. Also im Grunde übertragen wir das auf dich, der uns gerade zuhört. Es geht darum, nicht immer nur Feuerwehr zu spielen und reaktiv auf alles zu reagieren, sondern proaktiv belastbare Strukturen aufzubauen.
Genau. Das ist die Übersetzung. Der Text zeigt aber auch einen diskursiven Synkretismus auf.
Ein kompliziertes Wort.
Ja, aber es meint nur, dass wir Berührungspunkte zu anderen Weltanschauungen haben. Zum Beispiel bei den Stoikern, die sich mental auf das Unverfügbare vorbereiten.
Oder auch im Buddhismus mit der Achtsamkeit, oder?
Ganz genau. Und im Islam gibt es dieses Konzept der Rechenschaft über anvertraute Gaben ebenfalls ganz stark.
Das ist faszinierend. Aber unsere Quelle nennt hier auch ganz klare Grenzen der Übersetzung. Da dürfen wir nicht drüber hinweggehen.
Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Man darf diese antiken Texte nicht einfach zu so einer Art reiner Ressourceneffizienz degradieren.
Weil dann der Clan verloren geht.
Ja, Begriffe wie das Reich Gottes oder das harte Bild der geschlossenen Tür behalten einen religiösen Überschuss. Sie verweisen eben darauf, dass unsere Verantwortung vor einem größeren, transzendenten Horizont steht.
Es ist also mehr als nur ein Ratgeber für gutes Risikomanagement.
Genau so ist es.
Weißt du, gerade weil diese Texte in der Geschichte oft missbraucht wurden, um Menschen gefügig zu machen, finde ich es so extrem ironisch, was die Quelle uns hier aufzeigt.
Dass sie eigentlich als Religionskritik gelesen werden müssen.
Ja. Beide Gleichnisse sind laut unserer Analyse tief religionskritisch von innen heraus. Das haut mich echt um.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir das ganz deutlich. Das erste Gleichnis kritisiert ja diese Illusion, dass bloße äußerliche Zugehörigkeit ausreicht.
Also quasi die Form ist nicht gleich die Substanz.
Richtig. Nur weil du eine Lampe trägst und bei der Gruppe stehst, heißt das nicht, dass du wirklich vorbereitet bist.
Das heißt, die Texte kritisieren eigentlich genau diese identitäre Selbstberuhigung. Nach dem Motto, ich bin im richtigen Club, mir kann eh nichts passieren.
Exakt. Es ist eine massive Warnung davor. Und beim zweiten Gleichnis geht die Kritik an der Institution sogar noch tiefer.
Da geht es um den Knecht, der sein Talent vergräbt, oder?
Ja, weil dieses Gleichnis eine Frömmigkeit kritisiert, die aus reiner Angst vor Fehlern völlig erstarrt. Der Knecht meidet jedes Risiko, nur um die Regeln der Institution ja nicht zu verletzen.
Er ist quasi der perfekte, gehorsame Bürokrat, der aus Angst das Leben komplett abtötet. Und genau das wird bestraft. Das ist echt eine Warnung vor selbstverschuldeter Verwahrlosung durch blinden Glauben an den äußeren Status.
Absolut. Die ethische Praxis ist wichtiger als das bloße Dazugehören.
Lass uns das nochmal kurz für dich zusammenfassen. Wir leben heute ja wirklich in Zeiten struktureller Ungewissheit.
Da hat sich seit der Antike nicht viel geändert.
Nee, überhaupt nicht. Die Lektion aus diesen Texten ist also nicht, dass wir panisch in die Zukunft starren sollen, sondern wir sollen im Hier und Jetzt Charakter und Vorsorge aufbauen.
Genug Öl dabei haben, sozusagen.
Genau. Und wir sollen mit den Ressourcen, die uns geliehen wurden, mutig handeln. Die Talente also bloß nicht aus Angst vergraben.
Das ist der absolute Kern der Sache.
Und aufbauend auf diesem Textkonzept der Entprivatisierung menschlicher Existenz habe ich da zum Abschluss noch einen echt provokanten Gedanken für dich.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn du deine Zeit, deine Macht und deine ganzen Möglichkeiten ab heute, also ab sofort, nicht mehr als deinen absoluten persönlichen Besitz betrachtest,
sondern als ein dir auf Zeit anvertrautes Gut.
Ganz genau, wie würde das die Entscheidungen verändern, die du in der allernächsten Stunde triffst? Verwaltest du deine Möglichkeiten gerade nur aus reiner Angst? Oder setzt du sie wirklich fruchtbar ein? Denk da mal drüber nach. Danke, dass du bei dieser tiefen Analyse dabei warst. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.